Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Biedermann, der Held unserer unwahrscheinlichen Geschichte, wartet bereits im Nebenraum. Ich sehe ihn hier durch die große Scheibe, aber er kann mich nicht hören. Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Herrn Biedermann, wenn auch vielleicht unter anderem Namen. Was ihn außer einem freundlichen Verzicht auf besondere Merkmale auszeichnet, ist eine rosige Gesundheit, die ihn dazu bestimmt, stets und nach jeder Katastrophe zu den Überlebenden zu gehören. Seine Art, sich zu kleiden, erinnert mich an die Puppen in den Schaufenstern, korrekt vom Scheitel bis zur Sohle. Außer den rosigen Backen, die es übrigens schwer machen, sein Alter zu schätzen, trägt Herr Biedermann eine weithin sichtbare, in der üblichen Blässe spiegelnde Glatze, was er weiß. Doch möchte Herr Biedermann nicht, dass man seine Glatze öffentlich erwähnt. Das hängt mit seinem Geschäft zusammen. Nämlich Herr Biedermann handelt, wie Sie hören werden, mit Haarwasser. Wahrscheinlich wird Herr Biedermann, sobald ich ihn vor dieses Mikro bitte, Ihnen seine Unschuld versichern. Ich möchte aber Ihrem persönlichen Urteil über Herrn Biedermann in keiner Weise vorgreifen, sondern, solange wir unter vier Augen sind, nur noch beifügen, ich habe mit bewusster Absicht eine erfundene Katastrophe gewählt, nämlich den Brand von Seldwyla, um in den geschätzten Hörern keinerlei Erschütterung auszulösen, keinerlei persönliche Leidenschaft, die uns nur das Vergnügen einer gelassenen und sachlichen Betrachtung verdirbt. Das Vergnügen zu erkennen, dass es auch Katastrophen gibt, die nicht hätten stattfinden müssen. Herr Biedermann! Hallo, Herr Biedermann! Er kommt sogleich. Seldwyla, das Sie vermutlich aus der Literatur kennen, dürfen Sie sich natürlich nicht vorstellen, wie Gottfried Keller es geschildert hat. Seldwyla ist eine heutige Stadt geworden, mit allem, was dazugehört, mit Kinos, Omnibussen, Stadion, Verkehrspolizei, Kanalisation, Theaterfestspielen, Mangel an Parkplätzen und so weiter und so weiter. Herr Biedermann? Ja, Herr Biedermann, ich habe die Ehre, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Ihr Verfasser.
Guten Abend.
Vorderhand wissen unsere Hörer nur, dass es sich um den Brand von Seldwyla handelt. Noch habe ich nicht gesagt, dass Sie, Gottlieb Biedermann, die Persönlichkeit sind, die unsere Katastrophe ermöglicht hat.
Mein Herr, ich bitte Sie...
Ich sage ja keineswegs, Herr Biedermann, dass Sie die Katastrophe verschuldet haben. Keineswegs. Ich sage nur, Sie haben sie, wenn ich so sagen darf, ermöglicht.
Was will man von mir?
Wir möchten Sie kennenlernen, Herr Biedermann.
Warum?
Sie sind ein wichtiger Zeitgenosse, Herr Biedermann. Weil ohne Sie, glaube ich, die Weltgeschichte zuweilen ganz anders verlaufen würde.
Ich bin unschuldig.
Sicher, Herr Biedermann. Sicher?
Also?
Sie sind völlig frei, Herr Biedermann, zu sagen, was Sie denken.
Ich lasse mich nicht zur Verantwortung ziehen.
Wer will das denn? Sie irren sich, Herr Biedermann. Kein Überlebender zieht sie zur Verantwortung. Und die Toten sind tot. Wir sind bereit, nicht bloß den Urhebern unserer Katastrophe eine volle Amnestie zu gewähren, sondern sogar uns selbst, indem wir alle historischen Katastrophen, die gewesenen wie die kommenden, als ein schlichtes Schicksal betrachten, als unvermeidlich.
Na also.
Was wollen Sie mehr, Herr Biedermann? Eben dazu stehen wir ja vor diesem Mikro, um unseren Hörer dahin zu bringen, dass er Sie, Gottlieb Biedermann, versteht und achtet. Wie sollen wir ein neues Seldwyla erbauen ohne Sie? Noch an jenem letzten Abend vor dem großen Brand. Sie erinnern sich, noch bei jenem gemütlichen Ganzessen.
Ja, ja, ja.
Wie Sie den beiden Brandstiftern das freundschaftliche Du antragen und ihnen endlich sogar die Streichhölzer schenken, da soll unser Hörer einfach das Gefühl haben, ein guter und anständiger Mensch, dieser Biedermann. Eine Seele von Mensch. Also das Gefühl, Hand aufs Herz, so hätte auch ich gehandelt. Ah. Nur dann werden wir finden, Herr Biedermann ist unschuldig. Er tut ja nur, was wir alle tun. Und nur dann, wenn von Verantwortung nicht die Rede sein kann, sind wir bereit zu vergessen, wie es zu dieser Katastrophe in Seldwyla gekommen ist. Und bereit für die nächste. Herr Biedermann sitzt vor seinem Kamin und liest die Zeitung, die von neuen Brandstiftereien melden. Er raucht seine feierabendliche Zigarre, Virginia.
Herr Biedermann?
Und Anna, das Dienstmädchen, tritt ein, um zu stören.
Herr Biedermann?
Na, was ist denn schon wieder?
Da ist jemand, der Sie sprechen möchte.
Um diese Zeit?
Ich habe ihm schon gesagt, er soll morgen ins Geschäft kommen. Aber das nützt ihm nichts, sagt er. Er brauche kein Haarwasser.
Na, was denn?
Er fragt mich, ob Sie an Gott glauben.
Sie sehen doch, Anna, dass ich das Abendblatt lese.
Sehr dringend, sagt er.
Wenn ein Traktat verkauft, Herrgott im Himmel, dann kaufen Sie eins. Ich habe nichts gegen Jesus Christus, das wissen Sie doch, Anna, aber ich möchte nicht immer gestört werden.
Ich weiß, Herr Biedermann.
Ich bin nicht zu Hause.
Sie dürfen es mir nicht verargen, Herr Biedermann. Ich bin ja so erschrocken, wie ich mit dem Wein aus dem Keller komme und plötzlich steht da dieser Kerl mitten im Flur. Mich hat fast der Schlag getroffen. Ich wagte halt nicht zu sagen, Herr Biedermann ist nicht zu Hause.
Na, was will er denn eigentlich?
Er suche nicht den Haarwasser, Biedermann, sagt er, sondern den Menschen, Biedermann. Erkenne Sie, sagt er. Es tut mir wirklich leid, Herr Biedermann, aber ich kann doch diesen Menschen nicht einfach vor die Tür stellen.
Wieso nicht?
Er ist sehr groß, Herr Biedermann, und sehr kräftig. Sie werden schon sehen.
Sagen Sie ihm, er soll im Flur draußen warten. Biedermann. Ich weiß, Herr Knechtling. Wie bitte? Sie haben meinen Brief erhalten, Herr Knechtling. Was gibt es darüber noch zu reden? Ich habe Ihnen gekündigt, weil es mein gutes Recht ist. Naja, dass Sie eine Frau und drei Kinder haben, Herr Knechtling, das ist ja wohl Ihre Sache. Was haben Sie? Unrecht. Ich? Weil ich mir diesen Ton nicht gefallen lasse, Herr. Ein für alle Mal, ich begehe kein Unrecht. Bitte sehr. Ich habe doch dem Mädchen gesagt, Sie sollen im Flur draußen warten.
Ach so.
Wieso kommen Sie einfach hier herein?
Entschuldigung, Herr Biedermann.
Ohne anzuklopfen.
Mein Name ist Schmitz.
Sehr erfreut, aber ich
meine... Entschuldigen Sie bitte, Herr Biedermann. Ich kann nicht dazu, dass ich so groß bin. Die Herrschaften erschrecken immer, wenn ich so zum ersten Mal in Ihrer Stube stehe. Ich bin halt so gewachsen.
Ja, ja, ich sehe...
Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Biedermann. Ich bin nämlich kein Landstreicher oder so. Ich bin Ringer von Beruf.
Ringer?
Gewesen.
Und jetzt?
Ich suche keine Arbeit bei Ihnen, Herr Biedermann. Nur weil es draußen so regnet, dachte ich. Und wenn man kein Geld hat, dachte ich. Nämlich, ich bin zum ersten Mal in Seldwyla. So sauber, wo man steht und geht. Keine Spur von Unrat. Das gibt es kein zweites Mal in der Welt, eine Stadt wie diese Seldwyla. Ehrenwort.
Ja, 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 ja,
mit dem
schon.
Zirkus, wissen Sie, Herr Biedermann, bin ich viel in dieser Welt herumgekommen. Eine unmenschliche Welt, Herr Biedermann. Dass Sie unser einen überhaupt anhören und nicht einfach am Kragen packen, um unser einen vor die Tür zu stellen. Sehen Sie, das ist es, Herr Biedermann, was unser einer sucht. Menschlichkeit.
Ja, ja, natürlich.
Nämlich... Ich habe es auch schon anders getroffen.
So.
Kaum tritt unser einer über die Schwelle, ein Kerl ohne Krawatte, bitte sehr, schon rufen Sie hinterrücks die Polizei, als wäre man ein Brandstifter. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, Herr Biedermann. Ha, Geschichten! Die alten Weiblein zum Beispiel. So verlottert und durchnässt denken die, das kann doch nur der liebe Gott persönlich sein. Und schon zittern sie ihre Sparbüchsen auf den Tisch, was mir gar nicht recht ist, sehen Sie. Aber ich sage mir... Wozu soll man ihren Glauben enttäuschen? Es gibt schon genug Unglauben in dieser Welt.
Sicher.
Genug Misstrauen.
Kurz und gut, mein Herr, was wollen Sie?
Mein Name ist Schmitz.
Sie sagten es, ja. Sehr erfreut. Wollen Sie ein Stück Brot?
Wenn Sie nichts anderes haben.
Oder ein Glas Wein.
Warum nicht?
Anna!
Aber nur, wenn ich nicht störe, bitte, Herr Biedermann. Ich möchte nicht aufdringlich sein.
Herr Biedermann!
Bringen Sie noch ein Glas, Anna.
Ein Glas?
Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, Fräulein, ein Stück Brot oder was Sie gerade haben, etwas Butter, etwas kaltes Fleisch oder so, ein paar Gurken. Nur keine Umstände, bitte, was Sie gerade haben.
Sehr wohl.
Nämlich, ich habe Hunger.
Setzen Sie sich.
Wovon haben wir gesprochen, Herr Biedermann?
Von dem Misstrauen heutzutage. Mich wundert es ja nicht, offen gesprochen. Keine Zeitung kann man lesen. Also heute schon wieder. Eine halbe Stadt in Flammen. Bitte, nichts als Brandstifterei. Bitte, 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 sehen Sie doch bloß mal hier diese Bilder wieder an.
Oh, 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 oh. Hat Seldwyla denn eine gute Feuerwehr?
Das will ich hoffen, mein Herr.
Mit roten Autos und Sirenen, dass einem das Mark gefriert. Alles aus Messing, wie es sich gehört, blitzeblank. Verstehe. Kostspielige Sache. Es muss ja sein. Heutzutage kein Glaube an Gott. Das ist es.
Nehmen Sie doch Platz.
Oh, danke bestens. Danke bestens, Herr Biedermann. Glauben Sie an Gott?
Warum?
Haben Sie keine Sorge, Herr Biedermann. Ich bitte Sie nicht um ein Bett. Ich schlafe nie in einem Bett. Kommt gar nicht in Frage. Ein Unterschlupf auf dem Dachboden. Sehen Sie, das genügt mir vollständig.
Prost.
Prost.
Beaujolais.
Und dazu so ein Feuer im Kamin. Nicht übel. Da kann ich stundenlang zusehen, wenn es so knistert und um die Scheiter züngelt. Was gibt es Gemütlicheres? Und wie dann das Ganze plötzlich zusammenrutscht. Wie die Funken sprühen.
Der Beaujolais dürfte noch etwas wärmer sein.
Nämlich, mein Vater ist Köhler gewesen, müssen Sie wissen. Drum mag ich das Feuer so. Kindheitserinnerungen kann mich nicht satt sehen an so einem Feuer.
Sagen Sie mal, glauben Sie an Gott?
Ich?
Ja.
Tja, wenn Sie es mir nicht krumm nehmen, Herr Biedermann. Ich habe Mühe.
Wieso?
Tja, sehen Sie, ich weiß nicht. Die Sintflut zum Beispiel, wie lange so etwas auf sich warten lässt, langsam macht es einen schon unsicher. Weltkriege sind ja auch kein Trost, finde ich, wenn man sich so die Überlebenden anschaut. Eine ganze Arbeit, finde ich, so die Arbeit von einem Herrgott ist es nicht. Oder finden Sie?
Ich muss schon sagen.
Sie lachen.
Sie haben schon eine Art, mein Herr, sich auszudrücken.
Nichts für ungut, Herr Biedermann. Meinetwegen müssen Sie nicht an Gott glauben. Ich fragte nur so. Die meisten Leute glauben heutzutage an die Feuerwehr.
Kaltes Fleisch haben wir leider keins.
Ah, das genügt, Fräulein. Das genügt. Wurst und Käse. Bloß den Senf haben Sie vergessen.
Verzeihung.
Aber nur, wenn Sie haben, Fräulein. Keine Umstände, bitte.
Sie kennen mich? Sagten Sie?
Sozusagen.
Woher?
Von Ihrer besten Seite, Herr Biedermann. Nur von Ihrer besten Seite. Gestern Abend an Ihrem gemütlichen Stammtisch. Sie haben mich nicht bemerkt, ich weiß. Sie haben sich so ereifert. Mit Recht. Eine unmenschliche Welt, das kann man wohl sagen. Aufhängen, sagten Sie, sollte man alle diese Brandstifter.
Ja.
Sie sind ein Mensch, der das Unrecht in der Welt nicht leiden kann. Das habe ich schon gemerkt, Herr Biedermann. Sie haben noch Ideale. Die ganze Wirtschaft hat Ihnen zugehört, Herr Biedermann, und genickt jedes Mal, wenn Sie in Ihrer Ecke drüben sagten, Freiheit oder aufhängen sollte man Sie. Da habe ich mir im Stillen gedacht, Menschen wie Sie, das ist es, was wir brauchen.
Ja, ja, gewiss. Aber...
Kein Aber, Herr Biedermann. Sie haben Ideale. Sie glauben noch an das Gute in sich selbst, nicht wahr?
Schon.
Sonst würden Sie mich nicht bewirten mit Brot und Wein, Herr Biedermann. Sogar mit Butter und Gurken und Käse. Gurken sind doch meine Leibspeise.
Dann lassen Sie es sich schmecken.
Sie wissen halt noch, was Gerechtigkeit ist. Ich habe mich nicht getäuscht, Herr Biedermann. Sie sind noch ein Mensch, der sich ein Gewissen leistet.
Oh, Sie entschuldigen.
Aber bitte, bitte, Herr Biedermann.
Biedermann? Nein, meine Frau ist nicht zu Hause. Wer ist denn am Apparat?
Na, wenn Sie schluchzen, Frau Knechtling, verstehe ich kein Wort.
Darauf kann ich Ihnen nicht antworten, Frau Knechtling. Ich habe hier einen Gast, den ich nicht mit geschäftlichen Gesprächen belästigen möchte.
Soll ich vielleicht...
Nein, bitte. Bleiben Sie ruhig.
Bitte, bitte.
Das habe ich zu meinem Gast gesagt. Ja, dass Sie nicht ruhig bleiben, Frau Knechtling, verstehe ich, wenn Ihr Mann von Gashahn redet. Verstehe ich vollkommen, Frau Knechtling. Na, wozu wollen Sie denn mit meiner Frau sprechen? Na, weil meine Frau in den Ferien ist, ganz einfach. Mindestens bis Mittwoch. Bitte sehr, Frau Knechtling, bitte sehr.
Wovon sprachen wir?
Von Ihrem Dachboden, glaube ich.
Sie trinken noch ein Glas?
Ich dachte, es macht am wenigsten Umstände, wenn ich droben auf dem Dachboden schlafe. Aber ich will mich nicht aufdrängen, Herr Biedermann. Ich will Ihre Güte nicht missbrauchen. Ich dachte bloß, weil es draußen so in Strömen regnet...
Ihr Vater, sagten Sie, ist Köhler gewesen?
Ja.
Eine harte Kindheit, denke ich. So eine Kindheit in den Wäldern.
Ach, kann man wohl sagen.
Jetzt ist der Beaujolais richtig.
Bitte?
Ah, der Senf. Danke sehr, Fräulein, bitte, danke. Sehr. Ja, ja, Herr Biedermann, wenn ich so an meine Kindheit denke.
Ihr, liebe Hörer, überspringen wir ein Stück. Eine Kindheit in den Wäldern, die harte Jugend eines Köhlerbuben, der ein Ringer wird und mit dem Zirkus durch die halbe Welt und endlich nach Seldwyla kommt. Es wäre die einzige poetische Stelle unserer Sendung. Aber erstens dauert diese Geschichte allein eine Stunde und zweitens ist sie, was nur Herr Biedermann nicht merkt, nichts als ein schmitziger Schwindel. Sie hören die beiden Herren, nachdem sie eine zweite Flasche geleert haben, droben auf dem Dachboden, wo sie einander gute Nacht flüstern. Leise, damit Anna nicht erwache.
Tja, das wäre alles, glaube ich.
Sie wollten mich doch noch etwas fragen.
Hoffentlich frieren sie nicht.
Keine Sorge.
Irgendwo gibt es noch ein Ziegenfell, glaube ich, sogar ein altes Sofa. Ja, ja. Sie nehmen sich einfach, was sie brauchen.
Keine Sorge.
Es ist mir einfach nicht recht, Herr Schmitz, dass Sie kein richtiges Bett wollen. Eigentlich ist es verboten, hier oben zu nächtigen.
Was geht denn das die Polizei an? Psst. Soll einer kommen, wenn er ein Kind haben will? Was wollten Sie mich denn noch fragen?
Sie finden mich vielleicht spießig, Herr Schmitz. Aber heutzutage... Sie nehmen es mir doch nicht übel, Herr Schmitz. Ich meine bloß... Sie sind doch nicht etwa ein Brandstifter.
Herr Biedermann.
Hier ist der Lichtschalter. Passen Sie auf, dass Sie nicht über die Ziegel stolpern dorthin.
Ja, ja.
Ich möchte nicht, dass Anna erwacht. Nachher ziehen Sie einfach die Leiter rauf, aber sachte, ich bitte Sie ganz langsam.
Kenne die Vorrichtung.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Und nochmals besten Dank.
Am anderen Morgen, als Herr Biedermann aus seinem Schlafpulverschlaf erwacht, erkennt er nicht ohne Erleichterung, dass in der Tat, im Gegensatz zu seinen verworrenen Träumen, nichts geschehen ist. Sein Haus und Seldwyla, siehe da, stehen noch immer. Von Brandstifterei keine Spur. Immerhin hat der Biedermann sich vorgenommen, den fremden Gesellen wieder auf den Weg zu schicken. In einer Art und Weise, die ihn keinesfalls kränken soll.
Wie haben Sie denn geschlafen?
Danke, Herr Biedermann, danke. Und Sie?
Ich denke, Sie haben einen langen Weg vor sich, Herr Schmitz. Sie müssen ein tüchtiges Frühstück nehmen. Bedienen Sie sich. Vielleicht nehmen Sie ein weiches Ei.
Zwei.
Anna!
Sie sehen, Herr Biedermann, ich fühle mich schon wie zu Hause.
Bitte?
Anna, noch ein weiches Ei.
Sehr wohl.
3,5 Minuten, Fräulein, höchstens.
Bitte.
Herr Schmitz.
Oh, 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 oh. Das hätte ich wohl nicht sagen sollen.
Was?
Das mit den 3,5 Minuten. Das Fräulein hat mich angesehen, mein Gott. Oft habe ich geradezu das Gefühl, es passt ja nicht, dass ich hier zu Gaste bin. Sie möchte mich am liebsten in den Regen hinausschicken.
Kümmern Sie sich nicht um Anna.
Ich möchte nicht lästig sein.
Herr Schmitz.
Sagen Sie doch einfach Sepp.
Lassen Sie uns ganz offenherzig reden, Herr Schmitz. Sie wissen ja, dass ich kein Spießer bin. Und das Dienstmädchen soll sich denken, was es will. Nur, hier ist Käse. Bedienen Sie sich doch. Hier ist Butter.
Und was denken Sie?
Anna hat Angst, Sie seien ein Brandstifter. Natürlich habe ich Sie ausgelacht. Andererseits müssen Sie schon verstehen. Hier ist die Marmelade. Ich möchte Sie in keiner Weise kränken, Herr Schmitz.
Sie möchten mich los sein.
So würde ich es nicht sagen.
Wie würden Sie es denn sagen?
Sie müssen nicht denken, Herr Schmitz, dass auch ich Sie für einen Brandstifter halte. Nein, nein, nichts liegt mir ferner, Herr Schmitz, glauben Sie mir. Andererseits, nicht, dass ich mich über Ihr bisheriges Verhalten irgendwie zu beklagen hätte, Herr Schmitz, ganz und gar nicht.
Ich schmatze, ich weiß.
Aber ich bitte Sie.
Ein Mensch, der schmatzt. Sagen Sie es nur rundheraus, Herr Biedermann, ich gehe Ihnen auf die Nerven.
Aber.
Das haben Sie mir schon im Waisenhaus immer gesagt. Schmitz, schmatze nicht. Damit verscherze ich mir jede menschliche Beziehung. Ich weiß.
Unsinn.
Woher soll unser einer schon die Erziehung haben? Köhlerhütte, Waisenhaus, Zirkus. Es gehört sich auch nicht, dass man die Semmelchen in den Kaffee tunkt. Ich weiß, der Willi hat es mir schon oft gesagt, mein Freund. Ich werde mich nie mit besseren Leuten unterhalten können. Ein Kerl, der schmatzt.
Das reden Sie sich
ein. Leider nicht, Herr Biedermann, leider nicht. Sie sind eine Seele von Mensch. Aber irgendwo gibt es einfach einen Punkt. Menschlichkeit hin, Menschlichkeit her. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie mich jetzt in diesen strömenden Regen schicken. Sie sind ein Mensch guten Willens, Herr Biedermann. Aber was können Sie denn dafür, dass ich kein Benehmen habe?
Aber mein lieber Herr Schmidt,
keine Kinderstube,
wer sagt das
keine Kultur.
Denn, Herr Gott im Himmel.
Es ist ein Jammer.
Sie machen es mir wirklich schwer.
Es fehlte mir einfach die Mutter. Das ist es, Herr Biedermann. Sehen Sie, die Mutter.
Aber Sepp.
Ich weiß, Herr Biedermann. Nur darum schicken Sie mich fort.
Missverstehen Sie mich doch nicht.
Ich verstehe Sie vollkommen. Ein Mensch, der schmatzt.
Aber ich schicke Sie ja gar nicht fort.
So.
Was ist denn?
Die weichen Eier.
Ach so.
Bitte sehr.
Ich habe Sie wirklich nicht verletzen wollen, Herr Schmitz. Wirklich nicht. Ich bin der Letzte, der sich um Äußerlichkeiten kümmert. Das können Sie mir glauben. Ich habe nichts gegen die Armen. Im Gegenteil. Es ist mir eine Freude, Gutes zu tun. Ein Bedürfnis.
Eben.
Sie müssen nichts Falsches von mir denken. Nun essen Sie aber die weichen Eier.
Biedermann. Guten Morgen, Herr Knechtling. Na, was ist denn schon wieder? Natürlich bleibe ich dabei. Also ich weiß nicht, wozu Sie nochmals anrufen. Sie können mich doch nicht Tag für Tag mit dieser Lappalie belästigen. Wie bitte? Beteiligung? Na, das ist doch nicht Ihr Ernst. Weil es lächerlich ist, mein Herr, vollkommen lächerlich. Nur, dass Sie an unserer Erfindung beteiligt sind, das hat mir noch gefehlt. Wo Sie genau wissen, dass unser Haarwasser überhaupt keine Erfindung ist. Ich warne Sie, Herr Knechtling. Ein Prozess kostet Geld, aber wenn Sie es sich leisten können, einen Anwalt zu ernähren, bitte sehr. Vor Gericht, bitte sehr. Aber Sie werden diesen Prozess nicht überleben, mein Bester, das garantiere ich Ihnen. Bitte sehr.
Ist es recht?
Was?
Das Ei.
Gerade recht.
Sie gestatten, Herr Schmitz, dass ich rauche?
Aber bitte, bitte.
Wir sind unterbrochen worden.
Sie sagten, es ist Ihnen ein Bedürfnis, Gutes zu tun.
Weiter, liebe Hörer, ist nichts geschehen, was des Sendens würdig wäre. Bis zur Heimkehr der Frau Biedermann. 2 oder 3 Tage später. Es ist Mitternacht. Um seiner Gattin, die es ohnehin etwas mit den Nerven hat, jede Aufregung zu ersparen, hat Herr Biedermann seinerseits ein doppeltes Schlafpulver genommen und mit keinem Wort erwähnt, dass ein Gast auf dem Dachboden wohnt.
Gottlieb, hörst du nicht? Gottlieb. Gottlieb, Einbrecher. Einbrecher, Gottlieb, das sind Einbrecher.
Ach, Unsinn.
Gottlieb.
Na, was hast du denn?
Gottlieb, da hustet einer.
So lass ihn doch husten.
Auf unserem Dachboden. Schon wieder. Ganz deutlich.
Natürlich ist einer auf dem Dachboden, das weiß ich doch schon lange.
Was weißt du schon lange?
Du kannst ihm doch das Husten nicht verbieten.
Wer ist das denn? Gottlieb!
Frau Biedermann zeigt auch am anderen Morgen durchaus kein Verständnis für diese Gastfreundschaft, obschon wiederum nichts geschehen ist. Ihr Haus und Seldwyla, siehe da, stehen noch immer. Von Brandstiftung kann nicht die Rede sein. Frau Biedermann lässt sich trotzdem aufregen. Ihr Bedürfnis, Gutes zu tun, ist geringer. Und insofern hat sie es natürlich leichter, vernünftig zu sein.
Er ist kein Brandstifter.
Woher weißt du das?
Weil ich ihn selbst gefragt habe.
Warum hast du ihm nicht wenigstens die kleine Kammer gegeben?
Welche Kammer?
Na, unten neben der Waschküche.
Naja, er wollte den Boden.
Siehst du?
Was heißt das schon? Wenn er ein wirklicher Brandstifter wäre, meinst du, er würde sich so verdächtig machen? Und überhaupt, du mit deiner Kammer neben der Waschküche, als hätte man nicht schon mal Strafe zahlen müssen, weil das Mädchen dort unten geschlafen hat. Das weißt du doch ganz genau, Babette. Schlafen in dieser Kammer ist gar nicht gestattet.
Und auf dem Boden?
Auch nicht.
Na, eben.
Ich weiß, das ist es ja. Diese verfluchte Einmischerei überall, was ich immer sage. Diese Verstaatlichung. Alles wird einem vorgeschrieben. Mietpreise, Blitzableiter und alles. Oh, verdammt, da habe ich mich auch noch geschnitten. Och, dass ein Hauseigentümer nicht machen kann, was er will, das fehlte noch.
Herr Gottlieb!
Ich lasse mir meine menschlichen Regungen nicht verbieten.
Ach, wie heißt er denn?
Ganz abgesehen davon, meine Liebe, dass ich genug andere Sorgen habe. Ich sag dir ja, um 10 Uhr muss ich beim Anwalt sein.
Wieso eigentlich?
Wegen Knechtling.
Warum hast du ihn denn gekündigt?
Nur weil ich ihn nicht mehr brauche, sehr einfach.
Du warst doch aber sehr zufrieden mit ihm.
Ja, das ist es ja, was er jetzt ausnutzen will. Das ist der Dank. 14 Jahre hat er für mich arbeiten dürfen.
Was will er denn?
Beteiligung an seiner Erfindung.
Hast du es ihm denn versprochen?
Aber nicht schriftlich. Und damals konnte ja niemand wissen, dass diese Sache geradezu ein Schlager wird. Kurz und gut, ich will nicht, dass du die Polizei rufst. Schmitz heißt er. Ein armer Kauz, aber du wirst ihn schon kennenlernen, wenn er zum Frühstück kommt. Wo ist denn mein frisches Hemd?
Zum Frühstück?
Na, du kannst ihn doch nicht verhungern lassen.
Du hast es ja in der Hand, das Hemd.
Und überhaupt, was ist das für ein Ausdruck? Ich falle auf die Armen herein. Nur du bist die Tochter eines Pfarrers. Ja, ich muss schon sagen.
Aber was hat denn das damit zu tun?
Wo ist denn mein Kragenknöpfchen?
Ah! Was war das? Also, red dir jetzt ein, was du willst, Gottlieb. Das mache ich nicht mit.
Wohin?
Auf den Boden.
Babette.
Wenn du zu feige bist, den Kerl aus dem Haus zu schicken,
Babette,
dann gehe
Babette.
Ich...
Babette,
Babette! Also, ich halte...
Ach Gott, ich kann doch nicht in den Unterhosen raufgehen. Babette!
Aber Babette,
ich gehe ja schon, Herrgott im Himmel. Natürlich sage ich es Ihnen. Ja, ja.
Eine Viertelstunde später.
Ich mache die ganze Kammer sich. Der Anwalt muss auch wieder machen. Weiber. Aufmachen, aber sofort. Aufmachen, sage ich. Oder ich rufe die Polizei.
Guten Morgen, Herr Biedermann.
Morgen.
Meine Herren.
Hoffentlich haben wir Sie nicht geweckt, Herr Biedermann, mit diesem dummen Gepolter vorhin. Ich habe dem Willi schon gesagt, das geht natürlich nicht, so ein Gepolter.
Ich muss schon sagen, meine Herren...
Oh, soll nicht wieder vorkommen, bitte, Herr Biedermann.
Ja, wieso sind Sie denn plötzlich Ihrer zwei?
Siehst du?
Ohne mich zu fragen. Also, das ist mir noch nicht vorgekommen. Ohne mich zu fragen. Na, mein Dachboden ist ja schließlich kein Asyl.
Siehst du?
Schließlich und endlich, meine Herren, bin ich der Hauseigentümer. Was soll das eigentlich heißen? Ich habe wirklich alle Lust, meine Herren, Sie auf die Straße zu werfen. Und zwar unverzüglich.
Siehst du?
Unverzüglich!
Ich habe es ja gesagt. Du kannst das nicht machen, Sepp, ohne mich vorzustellen. Schließlich ist es sein Dachboden. Herr Biedermann hat nämlich ganz recht. Was ist das für eine Art? Ich dachte, du hast ihn vorbereitet.
Hab ich ja.
Ich verstehe Sie durchaus, Herr Biedermann. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen.
Wer sind Sie denn überhaupt?
Mein Name ist Eisenring.
Na, der Willi. Ich sagte Ihnen doch, mein Freund aus dem Zirkus. Der apokalyptische Radler.
Ach, machen Sie jetzt keine faulen Witze. Es ist mir bitter ernst. Meine Frau hat die halbe Nacht nicht schlafen können.
Siehst du?
Und überhaupt, was machen Sie denn da eigentlich, wenn ich fragen darf? Was sollen denn diese Kanister hier? Bitte, und der ganze Boden ist voll davon?
Ja, eben.
Was heißt das? Ja, eben.
Sepp hat mir sagen lassen, es sei ein großer Dachboden. 12 mal 17 Meter, hast du behauptet. Und jetzt? Wie stehen wir da? Man kann doch die Kanister nicht auf der Straße stehen lassen. Das werden Sie schon verstehen, Herr Biedermann.
Nichts verstehe ich. Überhaupt nichts. Was zum Teufel haben denn diese Kanister auf meinem Dachboden zu tun? Also meine Frau bekommt einen Schlag, wenn sie das sieht.
Siehst du?
Ach, sagen Sie doch nicht immer, siehst du.
Du kannst das einer Frau nicht zumuten, Sepp. Einer Hausfrau.
Ja, was ist denn überhaupt in diesen Kanistern?
Ich kenne die Hausfrauen.
Bitte. Da. Riechen Sie. Benzin.
Was haben Sie denn vermutet?
Mein ganzer Boden voll Benzin.
Darum rauchen wir ja auch nicht, Herr Biedermann.
Sind Sie wahnsinnig geworden?
Herr Biedermann!
Also wenn Sie diese Kanister nicht augenblicklich aus dem Hause schaffen, aber augenblicklich, sage ich Ihnen...
Dann rufen Sie die Polizei.
Jawohl.
Siehst du?
Herr Biedermann!
Was ist denn? Sie brauchen gar nicht zu lächeln, meine Herren. Es ist mein heiliger Ernst. Ich dulde kein Benzin auf meinem Dachboden. Ein für allemal. Sehen Sie zu, dass diese Kanister sofort wieder verschwinden.
Herr Biedermann!
Ja, ich komme schon.
Sehen Sie zu, dass die Kanister wieder verschwinden.
Eine Seele von Mensch.
Habe ich jetzt nicht gesagt.
Aber von Frühstück kein Wort.
Na, hast du es ihm gesagt?
Was?
Du bist ja ganz bleich, Gottlieb.
Wer ist denn am Apparat?
Polizei.
Wieso das?
Ich habe dich angerufen, Gottlieb.
Polizei?
Ehrenwort.
Geh du ran. Du weißt doch nichts. Frag einfach, worum es sich handelt. Ich bin nicht zu Hause.
Ja, gut.
Ja, Frau Biedermann? Nein, leider nicht. Mein Mann ist nicht zu Hause. Ich habe es gemeint, aber leider nicht, Herr Kommissar. Er ist einfach nicht zu Hause und im Geschäft wohl auch nicht. Er muss gerade ausgegangen sein. Worum handelt es sich denn? Frau Biedermann, ja, persönlich, ja. Ja. Ach. Ja. Ja, selbstverständlich, ich werde es ihm sagen. Bitte sehr, Herr Kommissar, bitte sehr.
Und?
Wegen Knechtling. Er habe sich unter den Gasherd gelegt und seine Frau sagt, die Polizei soll sich bei dir erkundigen.
Wieso bei mir?
Du sollst die Polizei anrufen, sobald du wieder zu Hause bist.
Ist er tot?
Ich glaube nicht.
Das Frühstück ist fertig.
Hier, liebe Hörer, machen wir eine kleine Pause für unsere Darsteller. Und für den Fall, dass sie später aufgedreht haben. Wir befinden uns in der ersten Halbzeit unserer Sendung Herr Biedermann und die Brandstifter. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Herr Biedermann hat soeben entdecken müssen, dass sein Dachboden voller Kanister ist, die nach Benzin stinken, und kann sich der Vermutung kaum erwehren, dass diese Kanister tatsächlich nichts anderes enthalten als Benzin. Der Verdacht, dass es sich um eine Brandstifterei handeln könnte, liegt gewissermaßen auf der Hand.
Kunststück.
Ja? Ja, Herr Biedermann? Sie möchten etwas sagen?
Kunststück, habe ich gesagt.
Wie meinen Sie das?
Sie haben es ja verdammt einfach, mein Herr, den Weisen zu spielen. Verdammt einfach. Wenn man das so hinterdrein betrachtet, klar. Jetzt, wo jedermann weiß, wie es ausgegangen ist. Aber damals... Herrgott im Himmel, ich sagte mir eben, man muss Vertrauen haben. Man soll an das Gute in den Menschen glauben, nicht an das Böse. Und überhaupt...
Sprechen Sie sich aus.
Wären Sie an meiner Stelle gewesen... Herrgott im Himmel, was hätten Sie denn getan?
Sie haben vollkommen recht, Herr Biedermann. Das ist die Frage, die mich beschäftigt.
Sie sind der Verfasser. Kunststück, wenn man das Ende voraus weiß.
Oh, Sie finden mich überheblich.
Gelinde gesagt.
Herr Biedermann, Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich habe Sie verfasst, so wie Sie hier sind. Und kein Verfasser kann etwas darstellen, was nicht auch in ihm selbst ist. Beispielsweise... Ihr kategorisches Bedürfnis, Ruhe und Frieden zu haben und dementsprechend Ihre erstaunliche Routine, sich selbst zu belügen.
Na, glauben Sie mal.
Die offenkundigsten Tatsachen nicht zu sehen, damit Sie keine Konsequenzen ziehen müssen. Ihre rührende Hoffnung, dass die Katastrophe, die Sie fürchten, sich vermeiden lasse, indem Sie sich in Vertrauen hüllen und für einen Menschen guten Willens halten. Woher denn, meinen Sie, sollte der Verfasser um all diese harmlos gefährlichen Feigheiten wissen, Herr Biedermann? Wenn nicht aus sich selbst. Und auch unsere geschätzten Hörer, glauben Sie mir, werden Ihnen nichts nachtragen, wenn ich Sie lächerlich mache. Nur mir werden Sie es nachtragen. Vergessen Sie nicht, Herr Biedermann, dass Sie eine erfundene Figur sind. Herr Biedermann in uns selbst. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, Herr Biedermann, wie Sie jenen Abend verbrachten, als Sie wussten, der Dachboden ist voll Benzin.
Ich habe gelesen.
Was?
Das Apostelspiel von Max Mill.
Ah.
Es erschüttert mich jedes Mal aufs Neue.
Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das Apostelspiel von Max Mell.
Was erschüttert Sie daran?
Eigentlich hatte ich Stammtisch. Wie immer am Donnerstag, aber ich ging nicht.
Warum nicht?
Ich hatte es satt, dieses Gerede von den Brandstiftern. Es ist ja lächerlich. Wo kommen wir hin, wenn man jeden Menschen bloß, weil man ihn nicht kennt, für einen Brandstifter hält? Dazu gehe ich ja nicht an den Stammtisch, um mich verrückt zu machen. Herrgott im Himmel, ich hatte Ihnen gesagt, kein Wort mehr davon. Schon am Dienstag. Ich hatte Ihnen erzählt, wie dieser arme Landstreicher gekommen ist. Und so. Wir vom Stammtisch sind wirkliche Freunde, wissen Sie. Wir kegeln zusammen seit 11 Jahren. Und ich mag keinen Krach, wissen Sie. Jedenfalls nicht am Feierabend. Im Grunde sind wir immer einverstanden. Ich habe Ihnen gesagt, man muss Vertrauen haben. Man soll an das Gute in den Menschen glauben.
Was sagten Ihre Freunde dazu?
Na ja, natürlich einverstanden. Aber ich lasse mir keine Angst machen, wissen Sie. Und mit Freunden, die an meine Menschenkenntnis nicht glauben, kann ich nicht kegeln.
Das verstehe ich.
Dann bleibe ich lieber zu Hause. Sie verstehen, dass Sie die Polizei anrufen, um einen Gast zu holen. Das war natürlich ein Scherz. Sie wussten genau, wenn Sie die Polizei in mein Haus schicken, dann haben wir ausgekegelt. Sie beachten es auch nicht. Immerhin, ich habe dieses Gerede einfach satt. Ein für allemal.
Und seither kegeln Sie überhaupt nicht mehr?
Natürlich kegeln wir. Aber wir reden nicht mehr von der Geschichte. Die anderen. Die anderen hatten ja auch solche Halunken unterm Dach.
Ach.
Natürlich.
Verzeihung. Sie rauchen auch?
Nicht mehr.
Wir sprachen vom Apostelspiel.
Ja, eben. Da kommen doch auch zwei Halunken in das Haus, die nichts als Mord und Raub im Sinne haben. Aber dann, Sie erinnern sich, treffen Sie dieses gläubige Mädchen, fast noch ein Kind, das die beiden für zwei Apostel hält. Sie grinsen natürlich darüber, die beiden Halunken. Aber siehe da, der schlichte Glaube dieses frommen Kindes zwingt sie unversehens abzulassen von ihren verbrecherischen Plänen. Einfach abzulassen.
Ich erinnere mich.
Und fromm zu werden wie das Kind.
Ich erinnere mich ziemlich genau. Das Mädchen war aber wirklich fromm.
Und all das in einer dichterischen Sprache, wissen Sie.
Was haben Sie nachher gemacht?
Ich bin eingeschlafen.
Erschüttert, wie Sie waren.
Das heißt, später bin ich nochmal aufgewacht. Meine Frau war nicht zu Hause. Am Donnerstag hat sie immer ihren Bridgeabend. Ich hatte bereits meine Hosen wieder angezogen. Um Mitternacht war ich entschlossen, die beiden Kerle einfach auf die Straße zu setzen.
Um Mitternacht?
Was mich irre machte, waren einfach diese Kanister. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte.
Das heißt, Sie dachten immerhin an die Möglichkeit, dass Schmitz und Eisenring trotz Apostelspiel Brandstifter sein könnten.
Was denkt man nicht alles, wenn man nicht schlafen kann? Einmal stand ich schon draußen im Treppenhaus. Ich war wirklich drauf und dran, wissen Sie, auf den Boden zu gehen und die Kanister einfach durch die Dachluke zu schmeißen. Eigenhändig, wissen Sie? Rücksichtslos.
Aber?
Ich glaube, da kam gerade meine Frau nach Hause. Und überhaupt, am anderen Morgen, wie Sie wissen.
Ja, ja, wir wollen es spielen. Es muss eine schwere Zeit für Sie gewesen sein, Herr Biedermann. All diese inneren Kämpfe, die immer wieder damit endeten, dass Sie nichts unternehmen konnten.
Ja, das kann man wohl sagen.
Das ist es, was man Schicksal nennt.
Was soll der Kranz denn kosten?
Ach, das spielt doch keine Rolle.
Diese arme Frau Knechtling, sie kann einem wirklich leid tun. Dann gehe ich also zu Blumenbenz.
Ja, wäre dir sehr dankbar.
Ich bitte den Hörer dieses Pfeifen unseres Herrn Biedermann aus dem Rosenkavalier, wenn ich nicht irre, in keiner Weise zu missdeuten. Es ist einfach ein strahlender Morgen. Der Wind hat gedreht. Föhn. Herr Biedermann hat eine Idee. Seine Zuversicht, sein schöner Glaube an die Menschheit, selbst wenn sie auf dem Dachboden wohnen, hat sich bewährt. Sein Haus und Seldwyla, die schmucke Stadt, stehen noch immer. Von Brandstiftung nicht die Spur. Und gesetzt den Fall, die beiden Gesellen führten wirklich etwas im Schilde. Gerade dann wäre es nicht ratsam, grob zu werden. Solange ich ihr Freund bin, werden sie wenigstens mich verschonen. Das ist die Idee. Und wenn Herr Biedermann an diesem Morgen auf den Boden hinaufgeht, um Schmitz und Eisenring zu einem netten Abendessen einzuladen, so ist das nicht Tücke, nicht Berechnung, sondern eines jener herzhaften Bedürfnisse, die man zuweilen hat und die man, wie Herr Biedermann sich sagt, nicht immer unterdrücken soll. Ach, das ist schade, liebe Hörer, dass Sie dieses Bild nicht sehen können. Eisenring an der offenen Luke. Er steht auf den Kanistern und füttert gerade eine weiße Taube. Die Türe zum Dachboden steht offen. Herr Biedermann aber, der Hauseigentümer, klopft trotzdem, wie es sich gehört.
Herein, herein. Sie gestatten?
Bloß keine Umstände, Herr Biedermann.
Guten Morgen.
Morgen.
Wo ist denn Ihr Freund?
Der Sepp. Der ist an der Arbeit. Ich habe ihn geschickt, um Holzwolle aufzutreiben, schon vor 3 Stunden.
Holzwolle?
Im Morgengrauen stiehlt es sich am besten. Es ist ein hübsches Wetter heute. Der Wind hat gedreht.
Was ich sagen wollte...
Föhn, glaube ich.
Sie haben ja gar keine Toilette da oben, meine Herren. Mitten in der Nacht ist mir das eingefallen.
Wir haben die Dachrinne, Herr Biedermann.
Ich meine, machen Sie ganz, wie Sie sich wohlfühlen. Ich dachte bloß, vielleicht wollen Sie sich mal waschen oder duschen. Benutzen Sie getrost mein Badezimmer. Ich habe Anna gesagt, sie soll Ihnen ein paar Fortierhandtücher rauslegen.
Ach, Sie sind ja rührend.
Oder wenn Sie sonst irgendeinen Wunsch haben.
Im Gefängnis, wissen Sie, gab es auch kein Badezimmer.
Gefängnis?
Hat Ihnen der Sepp nicht erzählt?
Nein.
Untersuchungshaft nennen Sie es. Wir nennen es Zeitverlust. Nämlich, Sie haben mir wieder nichts beweisen können. Ich nehme es der Polizei nicht übel, wissen Sie. Heutzutage. Jeder hält den anderen für einen Brandstifter. Oder habe ich nicht recht?
Ja, leider.
Weg. Je mehr man sie füttert, umso dreister werden sie, diese Tauben.
Weg. Sie werden lachen, Herr Eisenring. Von Ihren Kanistern habe ich heute Nacht geträumt. Weg. Ist da wirklich Benzin drin?
Sie glauben uns nicht, Herr Biedermann?
Man weiß bei Ihnen nie, ob es nicht ein Scherz ist. Vor allem der Sepp, na, ich mag ihn ja von Herzen gern, aber er hat eine Art zu scherzen.
Wir lernen das.
Was?
Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Die beste ist aber immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand. Ich weiß gar nicht, wo unser Sepp so lange bleibt. Holzwolle ist doch keine Sache. Hoffentlich haben Sie ihn nicht geschnappt.
Geschnappt?
Warum lächeln Sie?
Wissen Sie, mein Herr, Sie kommen für mich wie aus einer anderen Welt, sozusagen.
Unterwelt, meinen Sie?
Na, das hat etwas Faszinierendes für unser einen. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber grundsätzlich bedauere ich es ja sehr, dass wir menschlich nicht mehr Verbindung haben. Lebt jeder so in seinen Kreisen, wissen Sie, der Arme und der Reiche. Dabei sind wir doch alle, abgesehen vom Geld, Menschen. Geschöpfe eines gleichen Schöpfers, meine ich. Auch der Mittelstand. Menschen aus Fleisch und Blut und so. Ich weiß nicht, Herr Eisenring, ob Sie auch Stumpen brauchen.
Danke, nein.
Nehmen Sie mich nicht als Haarwasser-Biedermann, wie Ihr lieber Freund einmal sagte, sondern als Menschen-Biedermann. Und wo, meine ich, wo finden Sie etwas Trennendes zwischen uns? Hand aufs Herz, Herr Eisenring, es sind doch einfach Vorurteile. Wenn Leute wie Sie und ich zum Beispiel einander nicht die Hände reichen und erkennen, dass wir Brüder sind. Na, ich rede nicht von einer öden Gleichmacherei, versteht Sie? Es wird immer Tüchtige und Untüchtige geben, Gott sei Dank. Aber hat nicht jeder von uns seine schlaflosen Nächte? Das, sehen Sie, das sind doch die Dinge, die uns verbinden. Ein bisschen Idealismus, mein Freund, ein bisschen guten Willen. Und wir alle hätten unsere Ruhe und unseren Frieden. Oder wie stellen Sie sich dazu?
Wenn ich offen sein darf, Herr Biedermann.
Aber bitte sehr.
Nehmen Sie es mir nicht krumm.
Je offener, desto besser.
Ich meine, Sie sollten hier wirklich nicht rauchen.
Herrgott im Himmel.
Ich habe Ihnen ja hier keine Vorschriften zu machen, Herr Biedermann. Schließlich ist ja Ihr eigener Dachboden. Aber Sie verstehen,
nicht? Endlich.
Zwar sind die Kanister noch verschraubt.
Habe ich ja ganz vergessen.
Vor lauter Idealismus, Herr Biedermann.
Was machen Sie denn da die ganze Zeit?
Das ist die Zündschnur. Soll jetzt noch bessere geben, sagt der Sepp, aber die gibt es in den Zeughäusern noch nicht. Und kaufen kommt ja für uns nicht in Frage jetzt bei dieser Teuerung.
Zündschnur, sagen Sie?
Wenn Sie so freundlich sein wollen, dieses andere Ende zu halten, damit ich messen kann. Nur einen Augenblick.
Wozu brauchen Sie denn diese Zündschnur?
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7 Meter. 7 mal 20, das sind 140 Minuten, das heißt über 2 Stunden, das genügt. Mit dem Fahrrad sind das 40 Kilometer, sogar auf Nebenstraßen.
Na, was meinen Sie mit dieser Rechnung?
Danke, Herr Biedermann. Danke sehr.
Mich können Sie ja nicht ins Boxhorn jagen, Herr Eisenring. Aber ich muss schon sagen, Sie verlassen sich sehr auf den Humor der Leute. Wenn Sie so reden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man Sie zuweilen in Untersuchungshaft steckt. Nicht alle haben so viel Humor wie ich.
Drum muss man die richtigen finden.
Ich kenne Leute, an meinem Stammtisch zum Beispiel, die sehen schon Sodom und Gomorra, wenn einer sich die Zigarre anzündet.
Die Leute, die keinen Humor haben, die sind genauso verloren, wenn es losgeht. Seien Sie froh, Herr Biedermann, dass Sie so viel Humor haben. Ich kenne die Bibel nicht besonders, aber ich glaube, auch die Humorlosen wurden in Sodom und Gomorra nicht verschont. Na, was ist denn, Herr Biedermann?
Wenn ich mich setzen darf.
Das ist dieser Geruch. Ja, ich weiß, wenn man es nicht gewöhnt ist, nicht? Sie sind ja ganz bleich. Ich werde gleich mal die andere Luke öffnen, Herr Biedermann.
Danke, danke.
Herr Biedermann, Telefon!
Was ich Sie habe fragen wollen.
Es wird Ihnen gleich besser.
Mögen Sie Gans?
Eine Gans? Warum?
Meine Frau und ich, vor allem ich, meine Frau kennt sie ja noch gar nicht. Ich dachte nur, wenn Sie die Güte hätten, zu einem netten Abendessen zu kommen, Sie und Ihr Freund.
Heute?
Na, sagen wir, auf 7 Uhr.
Mit Vergnügen, Herr Biedermann. Aber machen Sie unsertwegen keine Umstände. Wir können sowieso nicht lange bleiben.
Telefon!
Also, auf 7 Uhr.
Abgemacht.
Es war Frau Biedermann, die eben anrief und wissen musste, was der Blumenbenz auf die Schleife schreiben soll. Unserem treuen Mitarbeiter oder einfach unvergesslich? Es ist jetzt 7 Uhr abends, ein Samstag. Sie hören das Geläut von Seldwyla. Leider zum letzten Mal.
Man versteht ja seine eigene Stimme nicht, Anna. Machen Sie doch das Fenster zu. Ein schlichtes und gemütliches Abendessen, habe ich gesagt. Ja. Nun nehmen Sie bloß diese idiotischen Kandelaber weg.
Ja, ja.
Nur keine Protzerei. Und dann diese Wasserschalen, diese Messerbänkchen. Was macht denn das für einen Eindruck?
Ja, aber...
Ein ganz gewöhnliches Abendessen, habe ich gesagt. Das große Geflügelmesser können Sie da lassen, Anna. Ja. Das brauchen wir. Aber sonst weg, weg, weg mit diesem Silber und diesem Kristall.
Ja.
Die beiden Herren haben viel durchgemacht. Schlicht und einfach.
Ja, ja.
Die Herren sollen sich wie zu Hause fühlen. Wo ist denn der Korkenzieher?
Ich habe ihn hingelegt.
Sie sehen doch, ich trage meine älteste Hausjoppe. Und Sie kommen mit dem silbernen Kübel, um den Wein zu kühlen. Weg damit, sag ich. Und lassen Sie mir bloß das weiße Häubchen weg, Anna. Das macht doch den Mann von der Straße verlegen.
Hier ist der Korkenzieher, Herr Biedermann.
Da haben wir denn nichts Einfacheres?
Ja, in der Küche, aber der ist rostig.
Her damit.
Und was für Wein, Herr Biedermann?
Hol ich schon selber. Sehen Sie lieber zu, Anna, dass hier nicht alles so ordentlich ist.
Gottlieb!
Ich frage mich, wozu wir überhaupt ein Tischtuch brauchen. Das ist es, was alles so spießerhaft macht.
Gottlieb, hör zu.
Bleib du in der Küche.
Was sagst du dazu, Gottlieb? Jetzt schicken die den Kranz hierher. Dabei habe ich Ihnen selber die Adresse von Knechtlings aufgeschrieben, schwarz auf weiß. Und die Schleife und alles ist verkehrt.
Also mach mich jetzt nicht nervös.
Unserem unvergesslichen Gottlieb Biedermann.
Das ist ja unmöglich.
Und die Rechnung, sagt der Bursche, die haben sie an Knechtling geschickt. Was sagst du dazu?
Na, sollen sie den Kranz wieder zurücknehmen? Kein Problem.
Aber das ist doch maßlos peinlich.
Mach mir doch jetzt nicht nervös, Herrgott im Himmel. Ich kann doch nicht überall sein.
Wie können Sie denn sowas machen? Wie können Sie Gott nicht wieder machen?
Helfen Sie mir, Anna. Wir nehmen das Tischtuch weg.
Das Tischtuch?
Und wie gesagt, es wird nicht serviert unter gar keinen Umständen. Sie stellen die Platten einfach auf den Tisch. Die ganz in die Mitte. Jeder nimmt sich, was ihn gelüstet, wie bei den Armen.
Das sind doch keine Arme.
Sind sie ein hölzerner Tisch? Nichts weiter. Macht sofort eine ganz andere Stimmung. Weg mit dem Damast.
Das ist doch gerade das Schönste.
Was soll denn eigentlich hier diese vergoldete Pendüle?
Die steht doch immer da.
Na, sind wir im Museum?
Aber Herr Biedermann...
Also lassen Sie wenigstens diese kitschigen Kandelaber verschwinden. Na, Sie verstehen mich schon, Anna. Schlicht und einfach. Die beiden Herren haben viel durchgemacht in dieser Welt. Alles ganz ungezwungen, Anna. Nur keine Umstände.
Sehr wohl.
Ich bin jetzt im Keller.
Nur keine Umstände.
Ganz recht. Ganz recht, Herr Biedermann. Die nächste Szene spielte im Keller.
Ach, der Herr Verfasser.
Ja, Sie wollten gerade Wein aufsuchen.
Hm. Niersteiner Fritzenhölle, Spätlese.
Das muss ein Weinchen gewesen sein, Herr Biedermann.
Ja, aber nicht zu ganz.
Richtig. Es musste ja ein roter sein.
Na, und überhaupt so ein Etikett.
Schlicht und einfach konnte man das nicht nennen. Ich gebe zu, Schmitz und Eisenring würden etwas verdutzt sein, fürchteten sie. Eher verlegen als erfreut, wenn sie mit einem solchen Etikett kämen. Zu verdallert einfach, um den Wein wirklich genießen zu können.
Sie verstehen mich.
Genau.
Nicht, dass ich geizig wäre.
Was ich nicht verstehe, warum Sie so ängstlich waren vor Ihren beiden Gästen. Bloß, weil es unbemittelte Leute waren? Sie hatten doch diesen beiden nicht das mindeste Unrecht getan.
Das kann man wohl sagen.
Warum dieses plötzliche Bedürfnis, schlicht und einfach zu sein? Jetzt könnte ich mir denken, jetzt dachten Sie an die dumme Geschichte mit Knechtling.
Ja, vielleicht.
Aber Sie waren doch im Recht.
Schon.
Sonst hätte der andere doch nicht einfach die Waffen gestreckt.
Gewiss.
Jedenfalls hätten Sie den Prozess gewonnen.
Ja, wahrscheinlich.
Sicher, Herr Biedermann, sicher.
Na, wissen kann man das nie.
Aber ja, Herr Biedermann. Ich beispielsweise würde mich hüten, gegen einen Haarwasserkaufmann zu klagen, der so vermögend ist wie Sie. Aber reden wir nicht mehr von Knechtling. Sie hatten jetzt einfach das Bedürfnis, edel zu sein, hilfreich und gut. Beispielsweise mit einem Moulin Avant.
Ja.
So ganz denke ich, war Moulin ganz richtig. Ein Pomard wäre schon fast zu edel gewesen. Warum dachten Sie jetzt wieder an die Zündschnur?
Immerhin. Ich bitte Sie.
Man soll an das Gute in den Menschen glauben, Herr Biedermann. Nicht an das Gemeine. Nur so ist es möglich, dass wir auch an das Gute in uns selber glauben.
Gottlieb?
Ja?
Die Herren sind da!
Na wunderbar!
Sehen Sie, Herr Biedermann, sehen Sie, jetzt nehmen Sie doch einen Pomard. Grand Vin de la Bourgogne, Appellation Contrôlée. Sehen Sie, jetzt glauben Sie wieder an das Gute in sich selber. Gleichsam unter vier Augen, lieber Hörer, möchte ich doch die Frage wenigstens streifen, die Sie sich vermutlich schon gestellt haben oder stellen werden, wenn dieses Spiel zu Ende ist. Ob ich, der Verfasser, denn meine, die Katastrophe würde nicht zustande kommen, wenn Herr Biedermann sich anders verhalten hätte, beispielsweise gegenüber dem alten Knechtling. Nun, ich brauche keinen Hehl daraus zu machen, dass ich dieses Verhalten allerdings als ein Unrecht betrachte. Wenn auch ein sehr durchschnittliches Unrecht, ein sehr alltägliches Unrecht. Aber die eigentliche Frage geht ja weiter. Ob ich, der Verfasser, denn meine, eine solche Lappalie sei der Grund für die Katastrophe. Feuersbrunst und so. Ich weiß, der Gedanke an Sodom und Gomorra liegt scheinbar sehr nah, aber nur scheinbar. Hier, glaube ich, handelt es sich nicht um die Darstellung einer himmlischen Strafe, sondern lediglich um die Darstellung eines durchschnittlichen Bürgers, der ein etwas schlechtes Gewissen hat, meines Erachtens, wie gesagt, zu Recht, und der ein Gutes haben möchte, ohne irgendetwas zu verändern. Das geht natürlich nur, indem er sich selbst belügt. Und
Darin besteht seine Gefährlichkeit. Ohne sein schlechtes Gewissen, denke ich, hätte auch unser Herr Biedermann vieles bemerkt, was nur ein Mensch, der eine Heidenangst hat, nicht merken kann. Das ist alles, was ich in dieser kleinen Geschichte zu sehen vermag. Gehen wir hinauf. Unsere Figuren, scheint es, sind schon ganz munter von Gans und Pomar.
Putzfäden! Hast du das wieder gehört? Oh, Putzfäden brennen noch viel besser.
Verstehe ich nicht.
Putzfäden. Weißt du denn nicht, was Putzfäden sind?
Na und?
Oh, du hast doch keinen Humor, Babette. Du solltest dir wirklich den Guareschi kaufen.
Also erklär das mir doch.
Heute Morgen sagte der Willi, er hätte den Sepp geschickt, um Holzwolle zu stehlen.
Ja.
Jetzt frage ich den Sepp, was macht die Holzwolle, worauf er sagt? Holzwolle hätten sie nicht auftreiben können, aber Putzfäden.
Ja.
Und Willi sagt, Putzfäden brennen viel besser.
Ja. Na ja, na und?
Du wirst lachen, Babette. Heute Morgen haben wir sogar zusammen die Zündschnur gemessen, der Willi und ich.
Ehrenwort.
7 Meter, nicht wahr?
Ja.
Zündschnur, wozu?
Oh, mein liebes Weib.
Jetzt im Ernst, ich verstehe kein Wort.
Im Ernst, sagt sie. Im Ernst, Sie hören.
Ja, aber was soll denn das alles heißen?
Ach, lass dich nicht foppen, Babette. Ich habe dir ja gesagt, unsere Freunde haben eine Art zu scherzen. Ach, es fehlt uns nur noch, dass sie mich um Streichhölzer bitten.
Ja.
Streichhölzer.
Nämlich die Herren halten mich noch immer für einen ängstlichen Spießer, den man ins Boxhorn jagen kann. Prost.
Prost.
Auf unsere Freundschaft.
Auf unsere Freundschaft.
Bei uns wird nicht serviert, meine Herren. Greifen Sie doch einfach zu.
Ich kann nicht mehr.
Was denn?
Ihre Gans, Madame, schmeckt wunderbar.
Freut mich, meine Herren.
Gans und Pomar. Dazu gehört eigentlich bloß noch ein Tischtuch.
Siehst du?
So ein weißes Tischtuch, wissen Sie, mit dem Gefunkel von Silber.
Alarm!
Das muss ja nicht sein, Herr Biedermann, es muss nicht sein.
Herr Biedermann?
Anna, geben Sie das Tischtuch.
Aber lassen Sie doch.
Ja, aber wir haben ja.
Daran zweifle ich ja nicht, Madame. Aber machen Sie doch keine Umstände, um unseretwillen jetzt wieder alles abzuräumen.
Siehst du.
Haben Sie auch Fingerschalen?
Nur selbstverständlich.
Ja, Sie finden es vielleicht kindisch, Madame, aber so sind eben die einfachen Leute, nicht? Der Sepp zum Beispiel, es ist nun einmal der Traum seines Lebens, wissen Sie. So eine Tafel mit Silber und Kristall, mit Fingerschalen und Messerbänken und so.
Ja, mein Gottlieb, das haben wir doch alles.
Ja, natürlich.
Aber es muss ja nicht sein.
Bitte sehr, bitte sehr.
Und wenn Sie schon Servietten haben, Fräulein, her damit.
Ja. Biedermann hat aber gesagt...
Her damit!
Bitte sehr, bitte sehr.
Ganz habe ich ja schon genug gegessen, wissen Sie? Aber wie? Als ich noch Kellner war, wissen Sie? Wenn man so durch die Korridore flitzt, die silberne Platte auf der flachen Hand, aber dass man die andere Hand nirgends abputzen kann, sehen Sie, als an den eigenen Haaren. Während andere Menschen eine kristallene Wasserschale haben für ihre Pfoten.
Bitte schön.
Danke, Fräulein, danke sehr.
Und die Messerbänke auch?
Her damit.
Sie nehmen es mir nicht übel, Madame, wenn man so aus dem Gefängnis kommt. Monate ohne jede Kultur.
Ja. Her damit, sag ich.
Aber...
Na, wissen Sie nicht, was Messerbänke sind?
Weg damit, sagten Sie.
Nur keine Aufregung, Fräulein. Das ist der Föhn. Nur keine Aufregung.
Ja, ja.
Und du, Schmitz, schmatze nicht. Hörst du? Das Messerbinklein hast du überhaupt nicht in die Hände zu nehmen, du. Mit deiner weisen Hauserziehung. Du bist ja unmöglich. Was ist denn das andere da unten, Fräulein? Das Silberne, wenn ich fragen darf.
Die Kandelaber?
Her damit!
Na, das will ich meinen. Haben Sie Kandelaber, siehst du, und brauchen Sie nicht. Kandelaber mit roten Kerzen drauf. Was will man mehr?
Bitte sehr, bitte sehr.
Ah. Leider, Herr Biedermann, habe ich keine Streichhölzer. Tatsächlich. Und du, Sepp, hast auch keine Streichhölzer?
Ich? Nein.
Idiot, ich habe schon
nicht einmal Streichhölzer.
Ich zünde die Kerzen schon an. Lassen Sie nur, ich mache es schon.
Ah, ja.
Macht doch gleich einen ganz anderen Eindruck, Madame. Finden Sie nicht?
Ja, allerdings.
Ich bin einfach für Stil.
Aber vergessen Sie deswegen die Gans nicht, meine Herren. Greifen Sie zu.
Ja, Preiselbeeren sind auch noch da.
Vielleicht ist das Fräulein so freundlich.
Natürlich, Anna, nehmen Sie doch die Platte.
Serviert?
Was sonst?
Weißes Häubchen brauchen Sie ja nicht anzuziehen, Fräulein. Aber wenn Sie mir die Platte ein bisschen halten möchten, sonst werfe ich ja doch das Glas um.
Bitte sehr, bitte
sehr. Ja, ich finde auch, es gibt gleich eine ganz andere Stimmung. Ich wusste bloß nicht, meine Herren, ob es Ihnen auch genehm sein würde.
Herr Biedermann meint, wir verachten den Reichtum nur, weil wir ihn nicht haben.
Reichtum?
Sagen wir Kultur. Sie dürfen es dem Sepp nicht übel nehmen, Madame, dass er keine hat. Nicht woher auch, ein Köhlerjunge, nicht? Danke, Fräulein, danke sehr. Hat Ihnen der Sepp schon einmal seine Jugend erzählt?
Ja, gewiss.
Vom Waisenhaus in den Boxring.
Vom Boxring in den Zirkus.
Vom Zirkus hierher, bitte.
Ja, mein Mann sagte es.
Schicksale, Madame. Schicksale.
Ja.
Sie können sich nicht vorstellen, meine Freunde, wie herzlich und aufrichtig es mich freut, Sie so gemütlich zu sehen. Im Ernst gesprochen. Schmitz!
Ja?
Hör zu, wenn der Gastgeber redet. Im Ernst gesprochen, meine Freunde, ich gehöre nicht zu den Spießern, die ihre Nase rümpfen, wenn einer aus dem Gefängnis kommt, weil er vielleicht ein Fahrrad gestohlen hat oder was weiß ich. Wir alle sind Menschen, meine Herren. Wir alle sind Sünder.
Mehr oder minder, Herr Biedermann.
Auch ich, sehen Sie.
Sie sind eine Seele vom Mensch, Herr Biedermann, sonst säßen wir nicht hier.
Und trotzdem, sehen Sie, auch ich habe schon Unrecht getan. Nein, lachen Sie nicht.
Sie wollen uns doch nicht weismachen, Herr Biedermann, dass Sie etwa diese Gans gestohlen haben.
Also das gerade nicht.
Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, gib sie wieder her.
Lass das.
Sonst wird ich der Jäger holen mit dem Scheißgewehr.
Sie entschuldigen, Madame.
Gib sie wieder her.
Sonst wird ich der Jäger holen mit dem Scheißgewehr. Sonst wird ich der Jäger holen mit dem
Scheißgewehr. Prost, meine Herren.
Prost. Es lebe die Gans.
So, köstlich.
Und Sie sind wirklich im Gefängnis gewesen?
Sorgen Sie sich nicht, Madame, es war nicht das erste Mal. Und die Polizei von Seldwyla, so etwas habe ich noch selten erlebt, so einen menschlichen Ton. Sie sind ein Brandstifter, fragt mich der Kommissar. Und wie ich ihm sage, Herr Kommissar, beweisen Sie das. Da wird er ganz verlegen, wissen Sie? Und bietet mir eine Zigarette an. Aber Sie entschuldigen, sage ich. Streichhölzer habe ich leider nicht, Herr Kommissar. Obschon Sie mich für einen Brandstifter halten.
Übrigens, meine Herren, vielleicht nehmen Sie eine Zigarre.
Ja, mit Vergnügen.
Was ist das?
Eine Sirene?
Die Brandstifter! Die Brandstifter!
Schrei doch nicht so! Wo fahren die bloß hin?
Wenigstens nicht bei uns.
Na, wo kann das nur sein?
Ziemlich weit von hier.
Ich hoffe.
Das machen wir meistens so. Wir beschäftigen die Feuerwehr in einem Außenviertel. Und nachher, wenn es wirklich losgeht, ist ihnen der Rückweg versperrt.
Was? Beiseite.
Ja, so machen wir es.
Ach, ich bitte Sie, meine Herren, also Schluss mit diesem Unsinn. Sie sehen doch, meine Frau wird kreidebleich. Und überhaupt, Herrgott im Himmel, Sirenen sind Sirenen. Darüber kann ich nicht lachen. Irgendwo brennt es. Sonst würde unsere Feuerwehr doch nicht ausfahren.
Sicher.
Ach, was soll man bloß machen?
Nichts.
Nur die Ruhe, Herr Biedermann, nur die Ruhe.
Herrgott im Himmel!
rauchen wir unsere Zigarre.
Leider, wie gesagt, haben wir keine Streichhölzer, Herr Biedermann.
Irgendwo haben wir ein Feuerzeug.
Wozu denn, Herr Biedermann, wozu denn? Sie haben doch Streichhölzer in der Tasche, ein ganzes Heftlein.
Leider nicht.
Wir haben es gesehen, Herr Biedermann, als Sie die Kerzen anzündeten.
Darf ich Ihnen mein Feuerzeug anbieten? Bitte sehr.
Aha.
Aha.
Warum sehen Sie einander so an?
Oh.
Warum setzen wir uns eigentlich nicht?
Weil wir gehen müssen, Herr Biedermann.
Ach, jetzt schon?
Leider.
Anna macht doch gerade den schwarzen Kaffee.
Wir haben noch zu arbeiten, Madame.
Um diese Stunde? Arbeiten? Ja, was denn?
Madame...
Frag sie doch nicht, Babette. Sonst machen Sie wieder so einen grauslichen Witz. Ich weiß es schon auswendig, was Sie dir sagen werden.
Nämlich?
Unser Haus anzünden.
Ah, unser Haus!
Also, so ist das nicht gewöhnt, meine Freunde. Also, Sie sollten meine arme Frau nicht erschrecken, im Ernst.
Was habe ich denn gesagt?
Nehmen wir einen Kirsch, meine Freunde, oder ein Zwetschgenwasser.
Kein Wort habe ich gesagt.
Und du, Babette, schau doch mal nach, warum unser Kaffee nicht kommt. Sei so lieb.
Ja, ja, natürlich. Ich gleich.
Zigarre ist das.
Brasil.
Klasse.
Ganz unter uns, meine Herren. Genug ist genug. Im Ernst, scherzen wir nicht länger über Brandstifterei. Sie haben die Sirenen gehört. Spaß beiseite.
Spaß beiseite, Herr Wiedermann.
Setzen wir uns.
Wir sind die Brandstifter.
Oh, ganz im Ernst, meine Freunde.
Ganz im Ernst.
Warum glauben Sie uns denn nicht?
Ihr Haus liegt sehr günstig, Herr Wiedermann. Das müssen Sie doch einsehen. Spaß beiseite. 5 solche Brandstätten rings um die Gasometer, die leider bewacht sind, und dazu ein wackerer Föhn.
Zum allerletzten Mal, meine Freunde, ich bitte euch.
Verlieren Sie nicht die Ruhe, Herr Biedermann.
Wenn Sie uns schon für Brandstifter halten, Herr Biedermann, warum denn nicht offen darüber reden?
Ich halte euch nicht für Brandstifter.
Und ob?
Das ist nicht wahr.
Hand aufs Herz, Herr Biedermann.
Vorhin mit dem Feuerzeug.
Sie wagen ja nicht einmal Streichhölzer in unsere Hand zu geben, Herr Biedermann. Und warum nicht?
Hand aufs Herz, Herr Biedermann.
Dabei hat er ein ganzes Heftlein in der Hosentasche.
Ich habe es auch gesehen.
Und wenn ich es schwöre, meine Freunde, ich hege nicht das mindeste Misstrauen gegen euch. Ehrenwort. Das mit dem Feuerzeug, ich schwöre es bei Gott.
Er glaubt nicht an Gott, der Willi. So wenig wie Sie, Herr Biedermann. Da können Sie lange schwören.
Aber was soll ich denn tun?
Geben Sie uns Ihre Streichhölzer.
Sie meinen...
Als Zeichen des Vertrauens, ja, klar.
Meine Streichhölzer...
Sie zögern, sehen Sie?
Beeilen Sie sich, Anna.
Still, aber bitte nicht vor meiner Frau.
Der Kaffee kommt sogleich.
Sehr liebenswürdig, Madame, aber leider müssen wir wirklich gehen.
Was, ohne Kaffee?
Leider, Frau Biedermann, leider.
Ja, meine Freunde, so schade es ist, aber... Die Herren sagten es mir schon heute Morgen, sie hätten nicht viel Zeit, weißt du.
Ja.
Aber Hauptsache, meine Freunde, dass sie trotzdem gekommen sind. Wir wollen diesen Abend nie vergessen. Ich meine das ganz im Ernst. Hoffentlich haben Sie empfunden, dass wir alle Menschen sind. Ich möchte nicht aufdringlich sein, meine Freunde, aber warum sagen wir uns eigentlich nicht du? Ich bin dafür, dass wir uns du sagen.
Machen Sie deswegen keine neue Flasche auf, Herr Wiedermann.
Habe ich es nicht immer gesagt, Babette? Meine Bekannten sollen reden, was sie wollen. Ich heiße Gottlieb Biedermann. Ich glaube an den Menschen.
Ja, ja.
Nur das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Nur das Vertrauen, sage ich. Ach, warum lebt jeder so in seinen Kreisen? Herrgott im Himmel, man kennt sich einfach nicht. Warum reden wir nicht miteinander? Jeder hält den anderen für einen Brandstifter oder was weiß ich. Statt dass wir uns die Hände reichen. Oder habe ich nicht recht? Ein bisschen Idealismus, meine Freunde. Ein bisschen guten Willen und so. Ich habe es schon zu Willi gesagt. Arm oder reich, schließlich sind wir doch alle Menschen. Ob einer nun schmatzt oder nicht. Ach Gott im Himmel, das ist doch kein Grund. Schließlich sind wir doch alle Christen, meine ich. Und überhaupt, meine Freunde... Lasst uns anstoßen auf das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Die Spießer sollen reden, was sie wollen. Ich betrachte euch als meine Freunde. Und in diesem Sinne, ach, ich brauche hier keine langen Worte zu machen, sagen wir uns du. Gottlieb.
Sepp.
Willi. Weißt du, Gottlieb, trotzdem müssen wir jetzt gehen.
Ich will euch nicht nötigen.
Die Gans, Frau Biedermann, war klasse.
Freut mich, meine Herren, freut mich.
Schönen Dank, Frau Biedermann.
Bitte schön, gern geschehen.
Bloß noch eine Bitte, meine Freunde. Nehmt eure Zigarren nicht mit auf den Boden.
Ach ja, richtig.
Hier ist ein Aschenbecher.
Gute Nacht, Madame.
Gute Nacht, meine Herren.
Gute Nacht, Madame.
Gottlieb, damit wir es nicht vergessen.
Was denn?
Die Streichhölzer, weißt du?
Ach ja, richtig.
Was ist denn los, Anna? Sie sind ja ganz bleich.
Da hinten, der Himmel, da hinten, Frau Biedermann. Von der Küche aus können Sie es sehen.
Was?
Der Himmel ist schon ganz rot.
Gottlieb.
Na, es war doch ganz nett.
Bist du wohl wahnsinnig?
Wieso?
Wozu gibst du ihnen die Streichhölzer?
Na, warum nicht?
Warum nicht?
Du meinst wohl, die hätten keine Streichhölzer, wenn sie wirklich Brandstifter wären? Babettchen, Babettchen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unseres Hörspiels Herr Biedermann und die Brandstifter. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Es haben gespielt Herr Biedermann, Hermann Schomberg, Frau Biedermann, Magda Hennings, Schmitz, Hans-Ernst Jäger, Eisenring, Günther Lüders, Anna, Ingeborg Schlegel, der Sprecher, Raul Wolfgang Schnell. Das war der Gasometer. Regie Ludwig Krämer. Das war der zweite Gasometer. Das Manuskript schrieb Max Frisch. Hallo, hallo. Oh, da sind die beiden schon wieder. Auf dem Fahrrad. Das Stück ist doch zu Ende.
Willi. Hör doch, Willi.
Komm schon.
Da fahr doch nicht für ein besoffener Affe, Mensch.
Du spürst den Wein, glaube ich.
Das mit den Streichhölzern, Mensch, das war gut.